Und heute die dritten Academy Awards 1930, präsentiert von dem schwachen männlichen Ego.
Ja. Wie schwach! Das kannst du doch nicht sagen! Ich fühle mich jetzt angegriffen. Okay, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ja, um dieses schwache männliche Ego soll es tatsächlich heute gehen. Und es wurde, wie ich finde, recht früh aufgegriffen. Ich hätte nicht gedacht, dass man Anfang der 30er vom schwachen männlichen Ego schon solche Filme drehen kann. Also, bin gespannt, deine Meinung über die Filme zu hören und auch meine hier preisgeben zu dürfen. Ja.
Witzigerweise habe ich jetzt vor kurzem, nämlich tatsächlich erst gestern, einen Film namens La Cigarette von Germain Duloc angeschaut, und da wird das sogar explizit genannt im Text drin, in den Zwischentiteln. Es wird von der Männlichkeitskrise gesprochen. Also ich finde das total interessant, wie sogar nicht nur wie der Text schon 1919 das wirklich explizit macht. Das heißt, ja, es ist das männliche Ego und Männlichkeitskrisen, das ist schon ein Thema, was schon sehr früh in den Filmen zu sehen sind und anscheinend auch bei den Oscar-Filmen. Und wir sind heute bei Oscar, wir müssen reden, mitten in der dritten oder ganz am Anfang der dritten Ausgabe, in der dritten Oscar-Jahr besser gesagt, wo wir uns eben mit zwei Filmen besprechen, die wir sehr salopp einfach zusammengeworfen haben, weil wir gesagt haben, ja, als Liebesfilme, Liebesthema, passt schon. Und ich muss gestehen, ich war überrascht, wie klar diese beiden miteinander funktioniert haben. Also, nur um uns auch noch einzuführen, mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und da neben mir sitzt der Patrick Marki. Und Patrick, möchtest du kurz sagen, welche beiden Filme wir heute besprechen werden?
Auf jeden Fall, ja, ein herzliches Hallihallo auch von mir. Mhm. Wir besprechen heute zwei Filme, die beide aus dem Jahr 1929 kommen, in der zweiten Oscar-Verleihung des Jahres 1930 Erwähnung fanden, beziehungsweise nominiert waren für den besten Film. Und diese beiden Filme, die wir besprechen wollen, sind einerseits The Divorcee von Robert Leonard, ein Regisseur, der mir vorher nicht wirklich bekannt war, aber das muss jetzt auch nicht so viel heißen. Und andererseits The Love Parade von the one and only Ernst Lubitsch. Ja, falls ihr nicht das erste Mal dabei seid bei unserem wundervollen Podcast, dann wisst ihr, welche Struktur das Ganze hat, wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Falls ihr doch Neulinge seid, kläre ich euch ganz kurz darüber auf. Jeder von uns beiden, also sowohl selbst als auch ich, hat einen Film, für den er Partei ergreifen wird in den nächsten, keine Ahnung, 30, 40 Minuten. Und wir werden leidenschaftlich erbittert diskutieren, warum der jeweils andere Film stinkt und der eigene Film super toll ist. Und nach diesen 30 bis 40 Minuten werden wir den Vorhang lüften und unsere wahren, ungefilterten Meinungen preisgeben und ganz zum Schluss den einzigen wahren Sieger dieser beiden Filme in dieser Runde küren.
Perfekt, das hast du wunderbar gemacht, schön zusammengefasst. Und heute werden wir eben eigentlich schon im Dialog zum letzten Mal zwei Filme besprechen, die eben zum einen in verschiedener Art und Weise auf das letzte Mal verweisen. Der Divorcee beginnt gleich mit Singing in the Rain, witzigerweise.
Ich hätte es nicht erkannt, aber
ja. In einer Ukulele-Version. Und Love Parade ist tatsächlich eines der ersten Musicals, die genau das gemacht haben, was wir letztes Mal, oder ich zumindest, eingefordert habe, nämlich zu sagen, hey, bitte die Musik integrieren in den Film. Und der Witz ist dabei, und ich glaube, wir können das jetzt schon sagen, ich hoffe, du stimmst mir zu vielleicht an der Stelle schon, mit diesen kleinen Sachen, mit dieser Verbindung dazu, zeigen diese beiden Filme schon jetzt im Jahr 1929 den Mittelfinger und sagt, hey, die ersten beiden Filme sind schon besser als alle Filme, die wir letztes Jahr gesehen haben, vom letzten Jahr. Aber das kannst du natürlich nicht sagen, weil du musst ja natürlich jetzt noch die Maske bewahren und vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du gleich, nee, die Diversity ist scheiße.
Moment, warte mal ganz kurz. Ja, sage ich natürlich, weil ich für Love Parade habe. Shit. Aber warum sollte ich... Also, du hast mich hier gerade perfide aus dem Konzept gebracht. Gut, alles gut. Ja, tatsächlich, ich übernehme Love Parade. Und das mache ich mit vollster Inbrunst, denn The Love Parade ist ein genialer Film, während The Diversity, ja, ist nicht scheiße, ist aber ein bisschen komplex, schwer zu folgen, macht nicht immer Sinn und ist irgendwie, das englische Wort wäre convoluted und all over the place. Also, ich glaube, du wirst eine schwierige Zeit haben, diesen Film zu verteidigen. Love Parade ist ein guter, subtiler, interessanter Film, der gekonnt hier die Rollen auf den Kopf stellt und damit kokettiert, zur Schau stellt, dabei aber keinesfalls, zu keiner Sekunde seine Leichtfüßigkeit verliert und einfach extrem viel Spaß macht. Und wie du schon gesagt hast, wunderbar Lieder integriert, also ja, es ist ein Musical und nicht nur eins, sondern mehrere und diese Lieder auch maßgeblich für die Story sind und diese eben vorantreiben.
Du stellst einfach die, ich glaube, die Struktur des Podcasts aus dem Kopf. Worum geht es eigentlich mit der Love Parade? Könntest du mir das mal sagen?
Ja, kann ich. Ich versuche das einmal recht kurz zu halten. Also Love Parade handelt von Königin Luise, die sehr zum Bedauern ihres Kabinetts unverheiratet ist. Sie ist die Königin des kleinen fiktionalen, möchte ich hier einmal erwähnen, Königreichs Silvanien. Und
So.
ja, wie es der Zufall so will, wird der, ja, wie soll ich sagen, Lebemann Alfred, der als Botschafter, wenn mich nicht alles täuscht, in Paris arbeitet, wird er aufgrund seiner Eskapaden ins Heimatland zurückgeordert und trifft dort auf eben besagte Königin Luise. Und es ist mehr oder weniger Liebe auf den ersten Blick. Ja,
Okay.
genau. Und die beiden sollten eventuell also finden zueinander und heiraten und dann ergeben sich daraus eben weitere Probleme und
Und schon
Eskapaden.
machst du es auch, wo die Problematik des Filmes liegt. Haha, über die wir gleich reden werden. Aber bevor wir das tun, darf ich auch noch kurz die Divorcée vorstellen,
Bitte darum.
das auf einem Roman von Ursula Parrott basiert und eben, wie schon gesagt, von Robert Z. Leonard gedreht worden ist. Da hier übernimmt Norma Shearer in einer der ihren ersten großen Rollen wirklich eine irrsinnig faszinierende Figur, nämlich die Cherry, eine Frau, die aus Liebe blauäugig geheiratet hat und bemerkt, was für ein doppelter Standard einfach existiert bezüglich Männer und Frauen, wenn sie mal fortgehen und einen fortgehen und dabei fremdgehen. Also wir beginnen damit, dass eigentlich beide voll glücklich Ted und Cherry hier sich das Ja-Wort geben und aber nur kurz nach, ein paar Jahren später, hat Ted einen One-Night-Stand mit einer anderen Frau. Und das, was Cherry tief traurig macht und um sich zu aufzumuntern, geht sie halt mit Freunden fort und fällt in die Arme eines ihrer Bekannten. Und hinter verschlossenen Jalousien wird dann heißer Sex gehabt. Und das ist auch natürlich auch ein Thema von dem heutigen, einer, dass mich beide Filme ganz unverblümt über Sex reden in vieler Hinsicht. Und was sie dann schnell merkt, tja, Ted ist nicht mehr so verständnisvoll, wenn es darum geht, dass er betrogen worden ist, während wenn sie das macht, es durchaus verständnisvoll ist. Und es geht nun darum, wie sie sich nun in weiterer Folge als eine Divorcée tatsächlich in diesem fiktionalen Land namens USA die Zeit vertreibt.
Ja, wunderschön zusammengefasst, Selbster. Und um dir zugleich sämtlichen Wind aus den Segeln zu nehmen, weil ich
Oh.
von Anfang an weiß, wie du argumentieren wirst,
Okay.
möchte ich hier einen Spoiler anbringen. Spoiler
Oh.
Alert! Dein Film hört so auf, dass sie, also die Protagonistin, dem Protagonisten flehend in die Arme fällt und sagt, okay, es tut mir leid, es ist doch alles gut, lass uns doch wieder zusammenkommen. Und sie kommen wieder zusammen und lieben sich, trotz der Tatsache, dass er nie Verständnis gezeigt hat, dass dieses Geschlechterungleichverhältnis, dass diese extreme Unfairness, also ich bin fast aggressiv geworden, als ich das gesehen habe, das ja, kann vielleicht vom Film so gewollt sein. Aber das wird nie aufgelöst und ja, passt schon so, ist in Ordnung. Letzten Endes beugt sie sich und alles ist gut. Die hegemoniale, patriarchale Struktur ist wieder gerettet. Gott sei Dank. So, und deswegen kann der Film, also deswegen ist der Film nicht so subversiv, wie er scheint oder wie oftmals behauptet wird.
Hast du deinen Film geschaut und die letzten
Ja.
Minuten deines Films? Ich zitiere mal, was Maurice Chevalier, der Protagonist, den Count Alfred, spricht, am Schluss, dass Janet sagt, die eben ihn anfleht, dass sie ihn überall hinfolgen wird, weil sie kann es nicht ertragen, ohne ihren Geliebten zu sein und er kann es nicht ertragen, die zweite Nummer zu spielen hinter einer Frau, nämlich der Königin, Gott verdammt doch mal. Und am Schluss sagt er, From now on, I shall take command of affairs of state and at home. Mit einem wunderbaren französischen Akzent natürlich, Maurice Chevalier, während sie sagt, die Janet McDonald, glaube ich, heißt sie, die nett gemeinterweise Lubitsch immer nur Mac genannt hat. Das hat sie gehasst. Where you go, I will follow. Das sind natürlich große emotionale Gefühle, die hier gebracht werden, aber gleichzeitig von der Hinsicht, wie diese beiden Filme, das stimmt, jeweils enden, ist es sehr schräg, aus vor allem 90 Jahre später das zu sehen und wie sehr man zurückirrt in eine hegemonial-patriarchale Vorstellung von Geschlecht und Ehe tatsächlich. Und der Unterschied zwischen beiden Filmen aber jedoch ist meines Erachtens dieser, dass der Film, den ich bespreche, der Divorcée, das sind 8 Minuten. Das sind die letzten 8 Minuten, die es macht. Das ist ein Kippen in den letzten 180 Grad Kippen der letzten 8 Minuten, während sie davor ganz andere Sachen ausführt und viel stärker als eine sehr, sehr schöne Frau auftritt. Sie betont, die Norma Shearer spielt diese Figur generell genial. Darüber können wir nachher nochmal reden. Aber sie betont auch zum Beispiel, dass sie einfach ein recht gutes Einkommen hat in einem London Office, wo sie arbeitet. Also sie ist eine Angestellte, die aber wirklich gut verdient, die tatsächlich einen Job hat, eine Karriere hat. Also wir haben gleich von Anfang an, schon in den ersten Szenen, geht es um die neue Frau, um moderne Weiblichkeit oder Geschlechterverhältnisse. Sie sagt ihrem Vater, nein, du kannst mir nicht sagen, wen ich heiraten soll. Das wird auch ein bisschen spielerisch gemacht, aber trotzdem interessant. Weil der Vater, macht es irgendeinen Unterschied, wenn ich sage, dass du ihn nicht heiraten sollst? Nee. Geht nicht, wird nicht sein. Und das heißt, wir haben von Anfang an hier einen ganz starken Fokus auf diese Idee der neuen Frau, die dann diese letzten 8 Minuten das ein bisschen bricht, muss man sagen. Aber dagegen haben wir bei deinem Film es folgendermaßen, dass die ersten 5 Minuten großartig sind, die erste Stunde gut ist, die letzte zweite Stunde unglaublich nervtötend ist, weil sie konstant darum handelt, dass der arme, arme Mann so traurig ist, dass er die zweite Geige spielt in diesem Haushalt und in diesem Königreich als Prince Consort und nicht als König oder Prinz oder sonst was, wie das ja eigentlich sein würde. Und da kann man schon sagen, während bei mir es eine eindeutige Notiz ist, die das Studio gemacht hat, nämlich bitte, ihr könnt nicht so enden, das passt einfach nicht. Und wenn wir genau schauen bei dem Text, den Ursula Parrott geschrieben hat, es endet anders in dem Buch. Das ist, da gibt es kein glückliches Zusammenkommen am Schluss wieder. Nee, da gibt es nur die neue Frau. Das heißt, das steckt im Film schon ganz stark drinnen. Und die meisten würden das einfach ignorieren, die letzten 8 Minuten, wie Molly Haskell sagen würde in ihrem berühmten Text zum feministischen Zuschauen aus den 70er Jahren, wo sie darüber redet, wie im Klassik Hollywood, wie oft haben, dass Frauen sterben oder am Schluss wieder zurück zu ihren Männern gehen oder so. Das wird alles ignoriert von Zuschauerinnen und vom Publikum, weil das einfach nicht mehr relevant ist. Und dagegen hast du deinen Text, der einfach eine Stunde lang lamentiert darüber, dass er niemand sich mehr um ihn schert, um Maurice Chevalier.
Entschuldige, ein Film steht und fällt mit seinem Ende. Du kannst nicht einfach sagen, oh ja, die letzten 8 Minuten, die zählen nicht, sorry. So funktioniert das nicht. Also, ja, Ende ist scheiße, aber dann wird der Film unweigerlicherweise, ist das ein Wort? Unweigerlich, so, das Wort suche ich, wird der Film auch ein bisschen schlechter. Ja? Also, das ist, glaube ich, nicht ganz legitim, das so zu sagen. Und ich möchte auch sagen, es sind nicht nur die letzten 8 Minuten. In einer recht zentralen Streitszene, die, also, ich gebe dir recht, Norma Shearer, wunderbare Schauspielerin, hat zu Recht auch den Oscar da bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Geht sie, also sie ist eigentlich immer noch, obwohl sie, also ganz zum Schluss macht sie eine 180-Grad-Drehung, also sie sieht, okay, es hat keinen Sinn und Zweck, aber sie ist in diesem Streitgespräch eigentlich relativ devot und fleht ihn da auch schon an, sagt, okay, es tut mir leid, oh, ich hatte nicht recht, bitte nimm mich zurück. Also das deutet sich da schon an und das ist letzten Endes das Verhaltensmuster, in das sie zum Schluss wieder hineinkippt. Also das ist bewusst Teil dieses Films und das ist da. Während bei Love Parade, meinem Film, okay, also eine häufig gemachte Kritik, dass oh, die letzten 30 Minuten oder was auch immer nervig sind, weil es nur darum geht, wie er lamentiert, dass er die zweite Rolle spielt oder die zweite Geige. Ja, okay, lasse ich gelten, stimmt sogar ein bisschen, aber es geht hier nicht darum, dass er sie übertrumpft, sondern es geht einfach darum, dass hier eine Ungleichheit herrscht. Interessanterweise und komplett atypischerweise ist hier sie die Stärkere und die Person, die gesellschaftlich bedeutendere Rolle hat. Aber auch das ist eine Ungleichheit. Und ganz zum Schluss wird das nivelliert, angeglichen. Das heißt, sie sind gleich. Ja? Egalität, Gleichheit. Das ist das Produkt. Ja, weil von der Struktur her und von dem ganzen Setting her ist sie die Königin. Sie hat und auch ganz zum Schluss immer noch das Sagen. Aber sie ist gewillt, das abzugeben und sich auf ein Level mit ihm zu stellen, auch ihm zu folgen und alles für ihn zu tun, so wie er alles für sie tut und ihr überall hin folgt. Das heißt, hier haben wir, wie gesagt, eine Gleichstellung. Und das ist unglaublich löblich, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie man das schlecht finden kann. Während eben bei The Divorcée es klassisch darum geht, dass sie sich ihm wieder unterjocht, er zu keiner Sekunde auch nur den Hauch einer Einsicht zeigt oder irgendwie Entschuldigung sagt. Nö, es wird einfach vergessen und sie ist diejenige, die gelitten hat und falsch gehandelt hat und ihren Fehler einsieht. Also es sind zwei komplett verschiedene Welten, finde ich.
Um abermals darauf hinzuweisen, dein Film endet damit, dass sie sich unter ihn stellt. Es ist keine
Aber sie ist
Gleichheit.
die Königin
Und
immer
das.
noch. Sie ist die Königin. Sie steht de
Nein,
facto über ihm.
sie ist die Königin, das stimmt, aber sie willigt ein, in ihr Frankreich zu ziehen, ihr Heimat, ihr Königreich zu verlassen und damit eigentlich de facto ihre Titel abzugeben. Das ist die Implikation, die hier damit durchaus mit reinkommt. Und zum anderen betont sie sogar oder betont sie zusammen, dass es doch viel besser wäre, wenn er nun hier die führende Position einnimmt. Das heißt, der Film kokettiert eindeutig mit Ideen der freien Liebe, nicht das, was wir in den 60er Jahren kennenlernen, sondern das, was die Sozialistische Partei und die Ideologie der 20er betont, nämlich die freie Partnerinnenwahl und die Gleichheit in Beziehungen. Aber gleichzeitig kokettiert es einfach nur, nimmt es nur diese Ideen auf und negiert es einfach, weil hier ganz stark mit Essentialismen gearbeitet wird. Es geht hier darum, dass wir hier etwa die Männer konstant betonen, dass es unnatürlich ist, dass man sich unter eine Frau stellt. Wir haben hier Momente, wo er sagt, but I'm first and foremost a man. Und die bekannteste Figur in deinem Trauerstück ist natürlich der afghanische Diplomat, der konstant mit chauvinistischen Aussagen kommt, um das zu diskreditieren. Und
No Django,
das.
no Django. Jo, da hast du recht, da kann ich nicht widersprechen, tatsächlich.
Ja, und es ist interessant, wie sehr dieser Film, wie geschickt er war in der ersten Hälfte des Filmes, mit dieser Liebe zur Königin zu arbeiten, dass alle ihre Untertanen eigentlich diese Königin lieben und sie wirklich verehren und dann zunehmend es zu einer perfiden Kampf der Geschlechter wird, Battle of the Sexes wird und hier zum Beispiel die Dienerinnen und die Diener gegeneinander reden und entlang Geschlechterlinien. Der Prinz hat recht, nein, die Königin hat recht, der Prinz hat recht, reden halt die Diener gegenüber die Dienerin. Also wird ganz entlang der Geschlechtergrenze hier gezogen. Und das ist halt das Problem gewesen im ganzen Film, dass er nicht mehr das auf einer Komplexität erhebt, in der Intersexualität, wo man sagt, okay, sie sehen sich das auch entlang von Loyalitäten zu Königreich gegenüber, zum Beispiel, wenn die Bevölkerung von Königreich natürlich alle zum Queen halten würde, wäre das sehr logisch irgendwie, weil das passiert die ganze Zeit dort, hin zu einer Idee von, nee, wir haben jetzt so diese Screwball-Comedy, die in den nächsten Jahren immer mehr wird und immer interessanter wird auch gleichzeitig, weil sie komplexer wird und interessanter mit der Idee von arbeitenden Frauen und neuer Frau arbeiten. Und hier hingegen wird es immer wieder reduziert auf, nein, es geht um Männlichkeit gegen Weiblichkeit und es geht um eine ganz klare Essenz von Männlichkeit, die über die Frau gestellt werden muss und hier nicht folgen kann. Das ist tatsächlich sehr schwierig, finde ich, für den Film. Und ich weiß, du diskreditierst meinen Film dahingehend, dass sie eine devote Frau ist, aber Nomad Shira spielt das wesentlich komplexer als das. Wir haben einen Moment, wo sie versucht, die Beziehung zu retten, weil sie das nachahmt, was er am Anfang sagt, nämlich ihr Partner, der Ted, dass doch, hey, es war nur ein Fehler, es bedeutet gar nichts. Und dann mit den gleichen Worten zeigt er ihr die kalte Schulter, wenn sie genau dasselbe evoziert. Sie sagt, hey, it doesn't mean a thing. Es war ein Unüberlegtheit, es tut mir leid, dass das passiert ist. Und das Interessante ist eher, dass das zwei Szenen sind. Wir haben die erste Szene, die, wie du sagst, sie devot zeigt, aber wir haben eine zweite Szene, die sie resolut zeigt, die wirklich betont, okay, ich dachte, es geht dir um Liebe. Ich dachte, du bist gekränkt, weil du deine Liebe gebrochen ist. Aber nein, das Einzige, was hier gebrochen ist, ist dein fucking kleines Ego, dein männliches Ego, was so fragil ist, wie es nur geht eigentlich. Weil du hast nur Angst, dass vielleicht du einen Mann begegnest, der mit mir Sex hatte. Das Gleiche hätte ich dir sagen können vor der Ehe, weil du mit anderen Frauen geschlafen hast. Ich könnte auch sagen, und nein, vielleicht gibt es eine andere Frau, die mit dir geschlafen hat und das ist doch urpeinlich für mich. Nein, also das heißt, der Film bringt diese doppelten Standards so direkt auf den Punkt und zeigt sie in einer so starken Position, wie es noch geht. Und das behält sie bis zur Minute 76 von 84 Minuten bei. Also der Film hat 84 Minuten und bei Minute 76 kommt der Bruch, der tatsächliche Bruch, wo die 180-Grad-Wendung reinkommt, wo das forcierte Happy End kommt. Aber der Film selbst, die Grundstruktur, bleibt sehr stark, dass diese starke Frau im Vordergrund steht, die sich das nicht gefallen lässt und die Sachen anspricht, die tatsächlich zu der Zeit bezüglich Geschlechterbeziehungen, modernen Geschlechterbeziehungen, ganz zentral war, während der dein Film wesentlich mehr es als Operette natürlich verkauft, als Lustspiel verkauft und schlussendlich eigentlich wesentlich mehr nicht die Gleichheit zwischen den beiden PartnerInnen hat, was meines Erachtens mehr hat und viel stärker hingeht in eine Unterordnung, in der Unterwürfigkeit. Und ich würde sogar sagen, dass mein Film eigentlich dieses Ende aufgezwungen bekommen hat und selbst das klappt besser als dein Film und dessen Ende.
Naja, gut, das ist Interpretationssache. Wie gesagt, dass mein Ende, oder, mein Ende, das Ende des von mir hier besprochenen Films ein bisschen übertrieben ist, oder ein bisschen unglaubwürdig, meinetwegen ja, aber ich glaube, das ist bewusst getan. Das ist das metaphorische Mittel der Übertreibung und sie zeigen einfach, oder sie ziehen hier eine Parallele zu dem, was er ihr anfangs geschworen hat. Und jetzt schwört sie das zu ihm und damit sind die Konten quasi gleich gebucht. Also jegliche Differenz ist hiermit beseitigt. Das, was eigentlich in deinem Film auch ein Thema ist, ja, okay, wir haben jetzt eigentlich Gleichstand, es soll doch jetzt eigentlich in Ordnung sein, aber bei deinem Film, also bei The Divorcée, ist das eben nicht so. Da hat man diese Einigung, dieses Element, dass sich beide einig sind, nicht. Wie gesagt, er geht darauf nie ein. Es gibt bei ihm kein bisschen, kein kleinstes Element der Einsicht. Und das ist bei The Love Parade schon vorhanden. Also ich würde schon sagen, dass sie, die Königin, schon seine Lage erkennt und dem entgegenwirken will. Und das die Motivation für sie ist. Ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass beide Filme ein ähnliches Thema haben.
Ja, auf jeden
Genau,
Fall.
und das auch anders angehen. Ja, stimmt schon. Also sind eigentlich zwei verschiedene Genres von Filmen. Die fühlen sich auch irgendwie anders an, in dem, wie sie vorgehen. Und ich muss sagen, mein Film, das finde ich eigentlich sehr raffiniert an The Love Parade, der ist viel leichtfüßiger, viel mehr auf der Comedy-Seite als The Divorcée. Das heißt, er schafft es hier eigentlich gesellschaftlich sehr schwerwiegende oder auch sehr ernste Themen anzusprechen, aber das mit eben dieser Leichtfüßigkeit und dass es nie das Komödien-Operetten-Gefilde zumindest auf der Oberfläche verlässt. Und das, finde ich, muss ich eben schon anrechnen. Das kann deiner nicht. Also dein Film, ja, der macht sich das zum Auftrag oder der hat schon das Ziel, ein ernster Film, auch ein Drama-Elemente beinhaltender Film zu sein. Ja, und das tut er dann auch.
Okay, Entschuldigung, dass man für ein Drama ist. Ich meine, ich würde eher sagen, du hast natürlich recht, mein Film ist ein Drama, dein Film hat eben dieses ein frühes Musical, was eben auch noch in seinen Kinderschuhen teilweise steckt, würde ich mal behaupten wollen. Also vor allem, wenn man sich Lieder anschaut, wie Maurice Chevalier und die Janet McDonald ihre Lieder präsentieren, das ist sehr starr und steif. Und das merkt man da, wie noch dieser Film, das Musical noch langsam erst sucht, wie man das hier präsentieren kann. Und das ist dort schon ein bisschen, das ist leider noch nicht ganz so ausgeklügelt. Und das Drama, da kann man sagen, ja, Robert C. Leonard geht einfach zurück und auch Ursula Parrott als Hintergrund und deren Roman halt hier adaptiert worden ist, die geht halt zurück auf klassische Strukturen, die schon sehr gut eingeübt sind in dem Bereich des Filmes. Und wenn man, ja, also, aber das, was hier meines Erachtens besser klappt, also wenn mit diesem Setting oder dieser Genre, mit dem man schon viel mehr geübt ist im Filmbereich verglichen zum Musical, was noch ein bisschen sich erarbeiten muss, wie weit es gehen kann. Was halt hier besonders ist, vor allem für so einen Film in der Zeit, in die für ihn ausgegeben ist, ist, dass es halt die weibliche Perspektive in den Vordergrund setzt. Wir haben schon viele andere Filme gehabt, auch in unserer heutigen, in unserem Podcast, wo eben wo wir Beziehungsprobleme dargestellt haben. Aber in all den Filmen war es immer diese Spannungsverhältnisse zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit und Beziehungen in neuen, moderneren Strukturen, was immer sehr stark die männliche Perspektive in den Vordergrund gesetzt. Denke an Sunrise zum Beispiel von Murnau, aber genauso The Crowd von Vidor. In beiden Fällen haben wir einen Mann und dessen Probleme in einer Beziehung zu leben. Und das haben wir beim Chevalier eigentlich auch wieder. Also in Lubitsch, seinem Film The Love Parade, ist genauso wieder der Mann und dessen Perspektive im Vordergrund dort. Und wir erleben genau dieses männliche, schwache männliche Ego, was sich eben sogar darüber singt, entweder, je nachdem, wie man es nimmt, als Dirty Joke oder nicht als Dirty Joke, Nobody is using it now, wo er darüber singt, entweder, dass zum einen niemand mehr seine Ideen interessiert, weil er eben nicht mehr im Mittelpunkt steht, aber zum anderen auch natürlich, dass niemand sein Penis mehr, sich niemand mehr für seinen Penis interessiert, wie viele Interpretationen von diesem Song ist. Also, nobody's using it now. Und das ist halt, wir haben hier das ganze männliche Ego, was ganz stark im Vordergrund steht, und das bei Norma Shearer, die eben diesen Film so stark kontrolliert in ihrer Performance, in ihrer Komplexität, wie sie von einer, wie du schon gesagt hast, von einer devoten Frau hin zu einer, nee, ich werde jetzt wirklich meine eigenen Grenzen suchen, weil niemand will, dass eine Frau die Wahrheit sagt. Das heißt, es ist irrsinnig spannend, was für bissige Zitate und Dialogzeilen drin sind, die wahrscheinlich, zumindest ist das auch so ein bisschen gemunkelt, von Frances Marion, einer der größten Drehbuchautorinnen dieser Zeit, geschrieben worden sind. Sie hat additional Dialogzeilen geschrieben, dass ihre Entwicklung irrsinnig spannend ist und sie sich auch nicht verliert. Es gibt einen Moment, wo es eine Montage, wo sie mit verschiedenen Männern datet und gute Zeit hat. Und das ist auch das. Auch dort, wir sehen nur die Hände von ihnen. Das ist eine sehr interessante Bildsprache, die verwendet wird. Sehr, sehr künstlerisch, könnte man sagen, aber sehr überhöht. Das ist vielleicht das Bessere. Und es klappt, um so pointiert sozusagen prägnante Bilder, prägnant über diese Entwicklung zu reden. Sie ist jetzt, wird auch nicht dargestellt als eine Frau, die eben mit allen Männern schläft, sondern sie ist, wird dargestellt als resolut. Das ist irrsinnig interessant. Also, wie sie zum Beispiel die Männer alle versuchen zu verführen, und sie weiß aber, was es bedeutet, wenn Männer einen versuchen zu verführen, und was sie daraus hat, davon hat eigentlich schlussendlich. Und darum ist sie da immer, sie sagt so einmal, einmal sagt ein, ich glaube sogar ein Franzose zu ihr, dass die Frauen, diese US-amerikanischen Frauen, ist jetzt auch alles so ein bisschen so kalt. Und sie sagt, naja, kalt, vielleicht, was du kalt nennst, das mein, ist für mich eher vernünftig. Und das ist interessant, wie sehr hier sogar die Implikationen, was diese Männer alles wollen, tun, nur um sie ins Bett zu kriegen, während sie einfach ihr Leben lebt. Und das ist, finde ich, irrsinnig spannend. Sie ist eine berufstätige Frau in einem guten Job, wenn man ihre Attire anschaut. Und das ist, also, sie lebt auch im Prunk fast schon. Und gleichzeitig lebt sie einfach ihr Leben und bleibt willensstark und beginnt eine neue Beziehung mit einem anderen Mann. Und das ist alles, finde ich, wirklich überraschend smart. Und ich muss gestehen, da ist einfach diese weibliche Perspektive, die man nicht im Kinofilm nicht hatte. Also im Kinofilm gab es das natürlich schon, Beziehungen, weibliche Perspektiven. Also ich habe vorhin schon Charmaine Clitolac, eine der großen französischen Regisseurinnen, genannt. Und die hat zum Beispiel auch einen Film gemacht, der hieß The Smiling Madame Baudet. Da geht es auch um die weibliche Perspektive auf die Beziehung im Vordergrund gesetzt. Und das ist eine ganz toxische Beziehung. Das heißt, wir haben das natürlich schon lange drin, aber dass die Oscars so einen Film in den Vordergrund setzen, das ist irrsinnig interessant, weil es natürlich auch herzeigt, wie wir zunehmend zum Frauenfilm kommen werden in den nächsten Jahren, und dass diese Art von Film, der Women's Picture, zunehmend im Studiosystem der 30er Jahre und 40er Jahren zu einem wichtigen, eine wichtige Rolle spielen wird und interessante Frauenschicksale zeigen werden. Und das ist, darum ist, glaube ich, dieser Film auch sehr interessant für die Hinsicht, wie Oscars funktionieren und welche Rolle derartige Filme im aufkommenden Hollywood-System einnehmen werden. Also, und das kann man halt nicht sagen bei dem anderen Film. Ich weiß
Ja, gut, bevor ich jetzt darauf antworte, sollen wir es aufdecken?
Ja, es ist schwierig tatsächlich bei den beiden Filmen darüber zu reden, aber ja, aber sag mal du, was wäre eigentlich von beiden Filmen dir besser gefallen, wie du zu beiden Filmen stehst?
Okay, tatsächlich. Also, ich finde, beide Filme haben, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, wirklich sehr interessante Perspektiven, oder ich finde es interessant und geschickt, wie die es machen, tatsächlich, ja, den Battle of the Sexes da einzubauen, die weibliche Perspektive mit einzubauen, beziehungsweise solche Dinge zu reflektieren. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich eigentlich eine eindeutige Präferenz für The Divorcée habe.
Ah,
War,
okay.
ja, tatsächlich, weil ich finde ihn einfach spannender gemacht. Also ich finde einfach, er ist vielschichtiger, die Charaktere betreffend. Also eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, ja, und auch die Tatsache, dass er sowohl dramatische als auch lustige Elemente drin hat. Also ich bin ein riesengroßer Fan von Abwechslungsreichheit. Und dass hier eigentlich kein eindeutiges Ende oder es keine super eindeutige Message gibt, sondern einem diese Ambivalenzen gezeigt werden, aber auch super krass deutlich gezeigt werden. Wie gesagt, ich bin recht aggressiv geworden, mir haben sich die Haare gesträubt, als ich diese Streitszene gesehen habe, dachte, ey, wie unfair ist das denn und wie kann es denn sein, dass es überhaupt nicht angesprochen wird direkt und er einfach das auch nicht ansprechen muss. Also diese Diskrepanzen werden einem als Zuschauer so unangenehm deutlich gezeigt und trotzdem wird es nicht aufgelöst. Und das finde ich eigentlich recht geschickt. Ja? Also finde ich subtiler eigentlich, als ich es erwartet hätte. Also ganz das Gegenteil von dem, was ich vorhin behauptet habe eigentlich. Während tatsächlich The Love Parade auch kein schlechter Film ist, definitiv nicht. Aber schon die letzten 30 Minuten, also eigentlich genau wie du es gesagt hast, ein bisschen nervtötend sind und ich da ein bisschen das Interesse verloren habe und ich den Film als Ganzen halt nur relativ schwer ernst nehmen kann. Und das will er vielleicht auch nicht. Er ist ja eine Operette und leicht am übertrieben lächerlichen in der Mangelung eines besseren Wortes. Genau, deswegen finde ich The Divorcee interessanter und besser und ist für mich einfach der bessere Film. Angefangen auch bei vom Technischen her. Ich finde die Eingangsszene, also ganz wichtig bei Filmen ist es ja eigentlich, finde ich, dass sie relativ schnell deine Aufmerksamkeit fangen und dich dann, also dass du dich in dem Film verlierst. Das finde ich, hat dieser Film super gemacht, The Divorcee. Mit dieser Szene im Haus, wo du ganz viele verschiedene Leute hast und schnell hin und her geswitcht wird zwischen den verschiedenen Partien und was die sagen und wie die Charaktere eingeführt werden. Und dann danach diese ziemlich dramatische Szene mit dem Auto und so. Also ich finde, das hat auch einfach über den sozialen oder sozialkritischen Aspekt hinaus einen sehr hohen Unterhaltungswert, der, wie ich finde, bei The Love Parade einfach ein bisschen geringer ist. Und ja, genau, Punkt.
Das finde ich sehr interessant, weil ich muss gestehen, um es mal anzusprechen, also ich finde, wie ich das Ende, da stellen mir die Haare zu
Ja.
Bergen, muss ich auch gestehen, weil ich finde, der Film spielt sich sehr stark damit, dass dieser Mann, dieser Ted, extrem gewalttätig ist. Also es gibt am Anfang eine Szene, wo gesagt wird, ich möchte Liebe zu dir machen, sodass du nicht mehr schreist oder so ist in Richtung. I'd like to make love to you until you scream for help. So ist es gemeint, okay. Und das ist schon wirklich ein What the fuck-Moment gewesen für mich. Was ist das für eine Aussage? Ich möchte mit dir schlafen, bis du
Ja,
für Hilfe rufst.
das stimmt
Und später
tatsächlich.
gibt es einen Moment, wo sie ihm vorwirft, eben dieses männliche Ego, das ist das Einzige, was er hat. Und sein Blick ist so, als würde er sie töten. Und ich
Ja,
finde, das
eben.
ist echt. Ich finde, das ist nicht spannend. Und der Witz ist, ich glaube, das ist ganz stark beabsichtigt, weil im ursprünglichen Text von Ursula Parrott, eben diesem Roman, der die Ex-Wife heißt und total berühmt war, anscheinend total groß rausgekommen, sehr kontrovers aufgenommen in dieser Zeit. Aber dieser Film lässt diese Szene, dieses Ende der Beziehung wesentlich dramatischer werden lassen. Nämlich will dramatisch ausspielen lassen und viel schlimmeres Elemente reinbekommen. Nämlich, es gibt auch die Szenen, wo sie versucht, nochmal mit dem Mann eine Verbindung aufzubauen, indem sie zum Beispiel wie schwanger wird von ihm. Also es gibt schon noch so ein bisschen dieses Devote, was du es gerade angesprochen hast. Aber im nächsten Moment, wo genau diese zweite Art der Konfrontation ist folgendes, dass sie von ihm durch eine Tür gestoßen wird, eine Glastür, und sie ihr Kind verliert. Und das zeigt einfach die Brutalität und Gewalt, die diese Figur drin hat. Und das ist tatsächlich so im Nuancen in dem Film drin. Das fand ich irrsinnig interessant, wie das reinkommt. Und darum finde ich das eben so schrecklich, dass die am Schluss zusammenkommen. Und das ist natürlich auch mit dieser Dorothy Ex Machina drinnen, mit einer zweiten Figur, die wir tatsächlich erwähnt haben, weil ich auch nichts Gutes für sie zu sprechen habe. Es gab ganz einen zweiten Mann, der so kokettiert hat mit der Protagonistin, dem Paul, der am Schluss eben, mit dem sie am Schluss auch zusammenkommt in dem anderen, im Originalbuch einfach. Und die Szene, die du angesprochen hast, dieser Unfall, diese dramatische Szene eines Autounfalls, da ist der Paul vollkommen besoffen, sturzbetrunken, weil er so traurig ist darüber, dass die Protagonistin nun Ted heiraten wird, dass sie jetzt verlobt sind. Und das ist aber der Grund, wo er dann im betrunkenen Zustand die Dorothy, die mitfährt, vollkommen verunstaltet. Und sie trägt im weiteren Verlauf des Films nur Bandagen oder so wie Witwen, so ein Tuch vom Gesicht. Und ja, keine Ahnung, das ist so eine eigenartige Figur, die einfach so passiv ist, so extrem passiv. Und das ist tatsächlich die Elemente drin, wo die dann Sachen ausspricht, die ganz moralisierend sind, wie zum Beispiel, jede Frau heiratet ihren Mann, einen Mann, den sie liebt, sagt, glaube ich, die Norma Shearer an der Stelle. Und die Dorothy macht das richtig, sie kämpft um ihre Beziehung, nicht so wie ich es gemacht habe. Und ich denke so, what the fuck? Du hast so eine toxische Beziehung, wie es nur geht, und darum muss man nicht kämpfen,
Ja, eben,
einfach.
aber das ist ja, ich würde fast sagen, ich meine, vielleicht überinterpretiere ich da, aber die Dorothy steht quasi für das gesellschaftliche Patriarchat, die Vorstellungen, die es da so gibt. Und unsere Protagonistin, sie verfällt dem dann einfach oder ist dem, kann man vielleicht auch so sagen, ausgeliefert ein bisschen und ergibt sich dann, ja, leider darin. Und allein, dass dies so geschieht und so vordergründig als Lösung präsentiert wird, allein, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das, glaube ich, ein oder kann man deuten als weiteres Element, das diese Tragik eigentlich beinhaltet und besonders intelligent ausdrückt? Also ich würde fast so weit gehen, das so zu interpretieren.
Ich habe mich auch schon ein bisschen gefragt, ob es sowas in der Richtung ist. Ich meine, nicht ganz so extrem, wie du es gesagt hast, aber die Idee, dass hier explizit gemacht wird, der Marktwert von Frauen ist eindeutig nur auf ihre Schönheit ausgerichtet. Das ist halt diese To-be-looked-at-ness, wie sie Laura Mulvey beschreibt. Die Frauen sind als Dekoration da, sind dazu da, dass sie mal angesehen, sie wollen angesehen werden. Das wird meistens so übersetzt, als die es angesehen werden wollen, was nicht ganz so ideal ist. Aber das ist irrsinnig spannend, wie die Verunglückte oder halt die. Ihr Gesicht ist verunglückt. Dorothy wird dann sofort von Paul geheiratet, weil er opfert sich auf, dass er sie heiratet, obwohl sie so hässlich ist jetzt, nachdem sie den Unfall hatte. Und das ist natürlich genau das, was du sagst. Es ist diese Idee, dass wir hier ganz explizit diese patriarchale Wertigkeit von Frauen dargestellt werden. Aber ich muss gestehen, dass sie selbst sozusagen, dass die Figur so reflektiert ist oder dass das, was, wie sie geschrieben ist, dass es so reflektiert ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Und um aber auch The Love Parade von Lubitsch echt ein bisschen eine Lanze zu brechen. Der Film ist wirklich lustig. Ich weiß, du wirst vielleicht nicht so finden, aber ich finde, die erste Stunde ist an manchen Stellen so humorvoll und da spürt man einfach Lubitsch seine Tendenz, immer besser zu werden, wie man mit Humor umgeht. Und ich mag zwar schon Lubitsch seine Stummfilme sehr gerne, aber jetzt langsam, wo er Dialoge hat und witzig sein kann in der Hinsicht, wie der Sprachmittel ist, ist es ziemlich großartig. Allein die Eröffnungsszene ist so gelungen, wo der Protagonist mit einer Affäre, also sie ist halt eine Frau, die einen Mann hat, konfrontiert wird, dass das gar nicht ihre Strapse ist oder was auch immer das war, sondern von einer anderen Frau, weil er halt mehrere Frauen hat und so, das ist doch deine Strapse, was redest du da? Oh, du hast schon zwei Strapsen an, okay, dann wirklich wohl nicht deine sein. Und sie bringt sich um vor den Augen des eifersüchtigen Ehegattens und dann ist es aber eine Platzpatrone, und er hat ganz viele Platzpatronen und Pistolen drin, weil das einfach eine gute Möglichkeit ist, sich aus der Petrouille zu retten. Das ist so gut gelöst, also auch allein die Sache, wo sie dann, wo der Mann, okay, Gott sei Dank lebst du noch, okay, ich muss gestehen, ich habe meinen Kopf woanders und sie wollen wieder gehen und dann sagt sie als erstes so, okay, zieh mir mal mein Kleid an, also macht den Zipfel hoch und er schafft es nicht, er schafft es nicht und, sagt, ach, und geht zum Maurice Chevalier, zu ihrem Geliebten und der zieht das Kleid hoch. Es sind solche Momente drin, die echt unglaublich gut funktionieren und genauso wie auch später, wenn mit seinem französischen Akzent gespielt wird in Dialogen. Is my accent noticeable? No, it is noticeable. Is it that terrible? No, it's very terrible. Also es ist, ich kann es natürlich nicht nachmachen, weil ich bei ihrer Akzent sehr schlecht bin, aber es ist wirklich die Art und Weise, wie Dialog funktioniert im Film und auch wie zwar die Musikszenen von Protagonisten und der Protagonistin sehr starr sind. Ich hätte gedacht, du würdest sicherlich Lulu und den Schack aufbringen, die beiden Diener und Dienerin, gespielt eben von Lupino Lane, der den Schack spielt, und Lillian Ross, die so eine Körperbeherrschung haben in ihrem Let's Become Gesang, wo sie nebeneinander sitzen und sich gegenseitig von ihrer Bank schubsen immer wieder. Und immer wieder, wenn die beiden auftreten, das ist so humorvoll und funktioniert alles so glatt, wie es nur geht. Und also ich würde schon sagen, dass der Film sehr viel Humor drin hat, der wirklich viel besser funktioniert als viele andere Filme, die wir jetzt geschaut haben. Ich meine, The Circus war halt dann schlussendlich nicht nominiert, sonst wäre der natürlich lustiger insgesamt. Aber es ist halt schade, dass es dann nicht mehr die Wende schafft, nicht mehr das den Film in ein sicheres Ende zu bringen, weil einfach die zweite Hälfte oder die letzten 30 Minuten, wie du sagst, auch humorvoll sein können in manchen Szenen, aber auch, ja, ist halt auch stark geprägt von dem männlichen Ego. Also zum Beispiel die Hochzeit ist auch total lustig, finde ich. Die Hochzeit war auch großartig, wenn du dich erinnern kannst.
Ich bin mir gerade nicht sicher,
Es wird ganz pompös, kitschig, schmalzig inszeniert, wie Chorallengesang, wo dann sie eintritt und alles ist riesig und groß. Ihr Einzug ist ganz, ganz massiv und das wird auch später gesagt, ja, die Crowd ist alles inszeniert gewesen. Die Crowd war einfach engagiert. Und dann kommt
Stimmt.
er mit einem kleinen Stock, wird so bum, bum. Und dann wird er halt eingeführt mit einem de facto Duck-Klang. So. Also es ist, und auch die Sachen, die beide sich jeweils schwören, ist ähnlich pointiert. Also das mache ich immer so. Ich finde, die Art und Weise, wie Lubitsch in diesem Drehbuch zumindest beginnt, mit Dialog, mit gesprochenem Wort zu arbeiten, aber gleichzeitig seine Wurzeln in der Slapstick- und stumpfen Komödie nicht verliert, ist echt gelungen gewesen. Und es gibt mehrere Momente, die ich tatsächlich sehr amüsant und sehr unterhaltsam gefunden habe. Ich würde mal sagen, wie du es jetzt gemacht hast, ich bin überrascht, dass du das nicht aufgebracht hast, weil ich würde sagen, tatsächlich vom Stilistischen her gefällt mir der Film echt besser als Lennarts Inszenierung, die ja nun manchmal interessanter ist. Aber er hat auch sehr viele Schwächen, die halt vom frühen Stummfilm kommen, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wenn die beiden Protagonisten nebeneinander singen, das sehr starre ist einfach.
Ja, hast du eigentlich gut zusammengefasst. Stimmt schon. Ja, ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Und jetzt haben wir die unheimlich schwere Aufgabe, gemeinsam einen Sieger zu finden.
Der Diversity.
Okay.
Ich finde, Norma Shearer ist einfach wirklich großartig in dem Film. Und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten gefällt. Und eben die zweite Hälfte vom Lubitsch-Film ist einfach ein bisschen schwach. Dementsprechend finde ich der einfach hier als Sieger zu küren. Aber bevor wir hier pausieren oder bevor wir hier zu einem Ende kommen, noch so eine letzte Frage. Wie findest du es eigentlich mit der Hinsicht, wie beide Filme mit Prunk und Dekadenz umgehen in einem Zeitpunkt von Depression, von der großen Depression, die da, The Great Depression, die ja da schon wirklich explizit vorhanden ist. Und trotzdem vom Publikum populär aufgenommen worden ist. Also man könnte sagen, ja, wurde früher gefilmt, kann sein, aber gerade der Love Parade ist ja wirklich ein Film, der ein großer Hit war für das Studio.
Wollte ja gerade sagen, stimmt, die Filme sind in den 30ern in die Kinos gekommen, da war die große Depression. Gefilmt wurden sie ein Jahr vorher. Ich weiß nicht, wie klar das ein Jahr vorher schon war, dass man auf diese immense Wirtschaftskrise hinschlittern würde. Wahrscheinlich nicht so sehr, weil das hätte sie was dagegen getan. Ich finde es aber angemessen und verstehe, dass den Leuten es gefallen hat, wie vor allem The Love Parade das behandelt, weil der ja sich ja fast ein bisschen drüber lustig macht und ein bisschen so die Oberflächlichkeit oder Nichtwichtigkeit oder Nicht-Essentialität dieses Prunks darstellt, ja, und so ein bisschen diese übertrieben und eigentlich unsinnige Formalitäten und dass das alles eigentlich vielleicht zu ernst genommen wird von der Gesellschaft, dass er ein bisschen in diese Richtung geht. Und ich glaube, das ist schon ein sehr versöhnlicher Gedanke zu dieser Zeit. Ja, so, okay, wir haben also ganz zynisch und übertrieben gesagt, okay, wir haben jetzt alles verloren, aber eigentlich war es eh nicht so viel wert. Und wenn wir uns auf die wahren Werte besinnen, geht es uns doch eh ganz, ganz gut. So in diese Richtung würde ich das debattieren und da wundert es mich nicht, dass der gut ankam. Ja.
Ja, na, ich muss sagen, das eine ist natürlich auch lustig, dass eigentlich der Film übers Bankrott auch handelt, oder? Über den staatlichen Bankrott.
Stimmt,
Also,
tatsächlich, ja.
man ist mir jetzt nur, wie ich in dem Moment eingefallen, wie du das gesagt hast, also wie du selbst darüber geredet hast, aber das stimmt eigentlich. Wenn du hast es anders adressiert und ist mir das aufgefallen, diesen anderen Aspekt. Weil es geht darum, dass sie Kredite brauchen für ein anderes Land. Weil wenn du das Afghanistan mal weißt, dann weiß es auch Syrien. Und wenn mal Syrien es weiß, dann weiß es die Türkei. Und wenn es mal die. Auch das wäre ein großartiger Witz einfach. Gefällt mir. Also das war eigentlich, also Wortspiele sind total schön oder die Art der Dialoge. Ja, es ist ein witziger Zufall, aber gleichzeitig bleibt der Prunk ja vorhanden. Und das kann man bei Divorci gar nicht sagen, eigentlich, dass es einfach nur Prunk ist und ohne darüber zu reden, dass das Geld vielleicht knapp werden könnte. Also da wird auch gesprochen, dass sie ja ein Monatsgehalt von $700, glaube ich, hatte. Oder irgendein, also sie hat. Ob wir ein Top-Einkommen in dem Feld, in dem sie arbeitet, weil sie ist eine Working Woman, sie arbeitet irgendwo
Ja, also
in the London Office.
es ist auf jeden Fall, Ja, nicht super zentral, aber es ist schon ein Thema. Also ganz am Anfang geht es ja auch darum, dass er sich erstmal Geld erarbeiten muss. In 3, 4 Jahren, da ist von einer Million die Rede. Also es ist schon auch ein zentrales
Ja,
Thema, dass sie
stimmt.
auch erst dann heiraten können, wenn er genug Geld hat. Und
Hast du
er,
recht.
es gibt ja
Ja,
später eine
stimmt.
Szene, er verliert ja seinen Job. Er meint, okay, ich habe meinen Job verloren, das ist tragisch und scheiße und kriegt auch Mitleid, aber gut, Leben geht weiter. Also das ist schon auch, stimmt tatsächlich, jetzt wo du sagst,
Ja.
wird er relativ direkt, oder direkter, als mir zuerst bewusst geworden ist, die finanzielle Lage in dieser Zeit aufgegriffen. Ja.
Stimmt, das ist interessant, weil ich muss sagen, jetzt, wir stoßen uns gegenseitig an, weil jetzt denke ich wieder daran, dass er ja sogar sagt, dass über ihn wird gesprochen, dass es einen US-Amerikaner gibt in Frankreich, der sich von Bar zu Bar durchmogelt de facto, weil er kein Geld hat und eigentlich sechs, ich glaube, es wird gesagt, er lebt dort schon 6 Monate und hat noch keinen Cent ausgegeben, was interessantes Bild macht, muss ich gestehen. Vielleicht ist er ein Sexarbeiter in diesem Film.
Ich weiß nicht, ob 6 Monate oder 6 Wochen waren. Ich glaube, er hat, also wenn ich mich, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich glaube, er hat gesagt, dass er in den ersten 6 Wochen es geschafft hat, in keiner einzigen Bar irgendwas zu zahlen für
Ja,
Getränke.
6 Wochen. Du hast recht, 6 Wochen. Ich sehe es gerade einmal da. Dings. Aber das ist interessant eigentlich. Hier wird auch irgendwie dieses Thema des Geldes aufgegriffen. Also es ist noch immer ganz stark diese Idee von Party machen drinnen, die wir auch in den Filmen der 20er Jahre immer wieder haben. Von dem frivolen Partys, die geführt werden, teilweise auch kritisch. Also siehe, The Great Gatsby ist natürlich so die Idee, dass das alles eher für die Leere ist, die diese also die Kadenz steht für die Leere, die Schicht erlebt eigentlich und einfach nur Party macht. Und aber wir haben das auch in ganz vielen anderen Filmen, die das einfach darstellen, einfach Partys, unendlich viele Partys einfach immer. Also ich finde es immer schön, dass es dann meistens mit Girlanden und so, dass es dann immer so ein visuelles Rauschen eigentlich ergibt sich daraus. Also ich kenne das aus ganz vielen Filmen der Mitte der 20er Jahren, oftmals natürlich auch im Kontrast zu den armen Schichten, die dann dagegen gestellt werden. Also das haben wir zum Beispiel bei Die freudlose Gasse, glaube ich, gehabt. Weiß nicht mehr. Naja, und es ist interessant, dass wir dieses Partymachen noch haben irgendwie, aber gleichzeitig wird das Geld schon ein Thema, aber auch kein großes, weil die Opulenz, in der sie wohnen, allein die Wohnungen, die sie besitzen, die wo sie ist, wie ich eine ganz andere. Und dasselbe bin ich auch bei The Love Parade. Es wird zum Thema gemacht irgendwie, aber gleichzeitig auch nicht. Es ist irgendwie eine eigenartige Ambivalenz, die wir, glaube ich, davor nicht ganz so stark hatten, außer wirklich in der Hyperinflationszeit im europäischen Kino vor allem, nicht im US-amerikanischen. Also da ist eher so der Traum. You can make it. Und wenn du es nicht geschafft hast, wie bei The Crowd, dann ist es ja auch eher so ein allgemeiner Zustand und kein spezifischer der Zeit. Also The Crowd spricht nicht darüber, dass es die große Depression ist, die dafür verantwortlich ist, dass der Protagonist hier scheitert. Und ich weiß natürlich, dass die große Depression zu dem Zeitpunkt noch nicht da ist, 1927, das ist mir schon klar. Aber er sagt es nicht, das ist ein Zeichen der Zeit und das ist zum Beispiel im österreichischen deutschen Kino derselben Zeit durchaus der Fall. Da wird immer von der Hyperinflation gesprochen in den 20, frühen 20er Jahren. Implizit oder explizit sogar.
Tatsächlich bin ich im österreichischen Kino der 20er Jahre gar nicht so bewandert, muss ich zugeben.
Ja, aber du kannst sehen, in Die Stadt unter Juden zum Beispiel, in jetzt österreichischen Film, in Dr. Buse, der Spieler, ein deutscher Film, in Sodom Gomorra, österreichischer Film wiederum, das sind lauter Filme und natürlich die Vorschlagsgasse auch, sind lauter Filme, wo es um einerseits um die Armut des Kleinbürgertums geht und wie die Schicht verloren haben, also ihre Schichtzugehörigkeit verloren haben, das Bürgertum besser gesagt. Und zum anderen geht es oftmals, werden gezeigt, die Aktien, die auf einmal stürzen und alles geht bergab. Und das ist so ganz spektakulär und dramatisch inszeniert und das hast du echt in vielen Filmen dieser Zeit im europäischen Kino und irgendwie. Ich glaube, King Vidor hat auch einen Aktienfilm gemacht, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, also ich finde es interessant, dass wir das im US-amerikanischen Kino zwischen dem wir bis jetzt begegnet sind, nicht so stark drin haben und auch weiterhin nicht so haben werden. Also glaube ich. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt weitergehen wird. Ich glaube aber, dass die große Depression eher negiert wird und nicht so stark artikuliert wird. Also ich bin gespannt, wie in den nächsten Jahren damit umgegangen wird, wenn es dann wirklich schon passiert ist und die ersten Filme gemacht worden sind danach, ob man nicht eher in Eskapismus sich verliert.
Ja, ich würde es fast vermuten, aber ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Und ja, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, werdet es miterleben, wenn ihr denn wollt. Wie können die Zuhörer, Zuhörerinnen uns denn erreichen, selbst da?
Oh shit, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich gestehen. Also, ihr könnt uns natürlich erreichen auf YouTube, wo wir eben mit Oscar, wir müssen reden, einen Kanal haben, wo ihr alle Folgen nachhören könnt. Genauso bei Anchor, einem Podcast, der direkt von Spotify gesponsert wird, haben wir eben hier eine Seite, die genauso Oscar, wir müssen reden heißt. Und ihr könnt natürlich hier uns mit allen Podcast-Catcher eurer Wahl finden und auch auf den vielen einschlägigen Seiten, vor allem Spotify und anderen, finden. Nicht bei Apple Podcasts, muss man dazu sagen.
Aber Apple
Tatsächlich.
Podcast nicht? Nee. Ich wusste nur, dass wir
Nee.
keine Facebook-Seite haben. Das habe ich jetzt neu gelernt.
Aber du hast recht, wir haben keine Facebook-Seite, aber wir haben eine Twitter-Seite, wo wir genauso mit dem Handle @oskarmüssenreden leicht erreichbar sind. Und wenn ihr uns aber mehr als nur 245 Zeichen schreiben wollt, dann könnt ihr uns natürlich einen guten Brief schicken und in elektronische Form bringen, etwa indem ihr jetzt einscannt diesen Brief und dort auf oskarmussreden@gmail.com schicken könnt. Und dort könnt ihr uns sagen, ob wir den richtig entschieden haben, damit das wird die Divorcie über einen Ernst-Lubitsch-Film hochhalten. Das ist tatsächlich keine so eine unkontroverse Entscheidung, unsererseits vielleicht.
Ja, tatsächlich. Bitte lasst es uns wissen und selbst da, es tut mir leid, ich muss dich leider korrigieren. Für alle Anhänger des Apfels, wir sind tatsächlich auch auf Apple Podcasts vorhanden.
Wirklich?
Ja, sind wir. Ja.
Oh, das ist ja schön. Müssen wir nicht den sauren Apfel beißen.
Oh mein Gott, das war der wunderbare, also der beste Gag zum Schluss, den man sich
Der
nur.
beste Gag. Ernst Lubitsch hätte sich besser machen können. Niemals.
Ein bisschen, ein bisschen. Ja, gut, dann, dann danke ich dir für diesen wunderbaren Ausflug in die wunderbaren 30er Jahre mit diesen wunderbar interessanten Filmen. Und ich bin schon gespannt, was uns nächstes Mal aufgetischt wird. Da dürften wir, hast du es gerade schon gesagt? Nee, oder? Da dürften wir die Sir
Nein.
Eli und am besten, im besten nichts Neues
Nee.
behandeln.
Nein. Nee. All Quiet on the Western Front ist natürlich der
Ah, so.
Oscar-Winner dieses
Ach so,
Jahr und das wird noch nicht
stimmt.
dann
Ach Gott, der kommt ja ganz
passieren.
zum Schluss.
Wir werden bis
Disraeli
zu.
und Big House. Ja, mein Gott. Ach du meine Güte. Stimmt. Also, All Quiet in the Western Front, am besten nichts Neues. Da möchte ich noch ein bisschen gedulden. Da haben wir eine besondere Podcast-Folge, die sich nur diesem Film widmet. Zu Recht oder nicht, ihr werdet es bei uns erfahren. Nächste Woche Disraeli und Big House. Nächste Folge, nicht nächste Woche. Ach Gott, es ist zu spät, wir müssen Schluss machen. Ich sage ein riesengroßes Dankeschön an dich, an euch. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, hoffentlich mit genauso vielen männlichen Ego-Fragilitäten wie dieses Mal. Bis dann. Ciao.
Yeah, selbstverständlich. Ciao.
Vielleicht auch nicht, vielleicht sagst du gleich, nee, die Diversity
Moment, warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob wir es drin lassen. Vielleicht wollen wir es auch rausschneiden. Aber welchen Film übernehme ich doch gleich nochmal? Ah,
Parade.
eben. Ach so, okay. Ja, sorry, du hast mich nur gerade ein bisschen. Hä, okay, dann habe ich dich gerade falsch verstanden, weil du gerade meintest, dann sagst du vielleicht gleich, Divorcee ist scheiße. Ja, sage ich natürlich, weil ich für Lovecraft habe. Aber
Shit.
warum sollte ich. Also, du hast mich hier gerade perfide aus dem Konzept gebracht. Gut,
Na,
alles
so
gut.
bin ich halt.
Ja, tatsächlich, ich übernehme Love Parade und das mache ich mit vollster Inbrunst, denn The Love Parade ist ein genialer Film, während The Divorcee, ja, ist nicht scheiße, ist aber ein bisschen komplex, schwer zu folgen, macht nicht immer Sinn und ist irgendwie, das englische Wort wäre convoluted und